Selbst ich gucke mittlerweile Serien teilweise in 1,25-facher Geschwindigkeit, weil auch meine Aufmerksamkeitsspanne deutlich gesunken ist. ProSieben macht da draußen eine 3-Stunden-Show, weil es anders gar nicht machbar wäre. Und Mr. Beast macht eine 3-Stunden-Show in 20 Minuten, weil die Plattform so genutzt wird. Das ist übrigens ein total einfacher Hack, den jeder nachmachen kann. Guck dir einfach sehr viele erfolgreiche Videos an und versucht, die Muster darin zu erkennen. Auf solch erfolgreichen Kanälen ist nichts, gar nichts, weder das Teaserfoto, noch die Headline, noch der Aufbau, noch der Cut, noch der Soundeffekt, noch die Schrift, nichts ist dem Zufall überlassen. Das ist perfekt optimiert, weil ich überhaupt nicht für den Zuschauer das Content-Element mache, sondern ich mache es für den Algorithmus. Und es reicht nicht nur, einen reichweitenstarken Kopf darauf zu hauen. Es gibt wenige, die einfach 2-3 Jahre durchhalten.
So, es ist höchste Zeit für eine neue Folge One-on-One. Ja, und wir machen es künftig ein wenig anders hier, denn wir laden ab jetzt nicht mehr nur Leute ein, die zu Territory gehören, sondern einfach Menschen, die wir interessant finden und von denen wir alle viel lernen können. Mein heutiger Gast ist Robert Kindermann. Robert ist einer der besten Kenner der Medienszene, die euch so begegnen werden. Und er ist, wie ich finde, unglaublich kundig, was so das Beobachten von Trends und Zusammenhängen, ja, so im stetigen Auf und Ab, im Kommen und Gehen der Plattformen und Kanäle angeht. Und ich empfehle euch mal, Robert wirklich auf LinkedIn und Insta zu folgen, denn da bekommt ihr von ihm quasi nonstop wertvolle Gedanken geliefert. Und das lohnt sich. Robert ist mehrfacher Gründer und mit seiner jetzigen Firma Flow produziert er Content für die Streaming-Generation, wie er sagt. Einige seiner Formate sind ziemlich erfolgreich geworden und genau darüber sprechen wir jetzt mal. Wie macht man guten Content für unterschiedliche Kanäle? Wie könnte unsere Medienlandschaft künftig so aussehen? Wie geht's eigentlich weiter mit den großen Plattformen? Und was heißt das eigentlich alles für unsere Werbekunden? Alle diese Fragen versuchen wir in dieser Folge One-on-One einmal zumindest anzureißen. Hi Robert, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Blumen, das waren tolle Worte.
Sag mal, so wie viel Zeit pro Tag verbringst du eigentlich so am Smartphone oder zumindest am Bildschirm und wie viel Content produzierst du da so?
Also meine Bildschirmzeit sagt mir 8 Stunden und 30 Minuten in der letzten Woche im Schnitt. Das ist böse viel, glaube ich. Ich habe immer das Gefühl, der Computermonitor, also der vom Laptop wird dazugerechnet, aber ich glaube, es ist gar nicht so. Ich selber, dadurch, dass ich mehr in der Geschäftsführungsposition bin, produziere selber gar nicht so viel Content. Mittlerweile versuche ich mehr auf LinkedIn zu posten, das hast du erwähnt, weil ich doch das Gefühl habe, die ein oder andere Beobachtung teilen zu können. Und bei Instagram macht es Spaß, vielleicht auch mit einem kleinen Augenzwinkern die Medienwelt zu kommentieren, da sie ja auch die ein oder andere absurde Wendung gerade nimmt. Insofern würde ich sagen, konsumieren Content wahrscheinlich tatsächlich 5 bis 6 Stunden am Tag, würde ich schon sagen. Also ich bin Content-Junkie, seit ich denken kann. Ich mache seit 20 Jahren was mit Medien. Und produzieren mache ich zurzeit so 1 Stunde, investiere ich da in Insta und LinkedIn.
Und ich habe gesehen, dass du mittlerweile auf Insta deine LinkedIn-Posts promotest und ich glaube, es funktioniert ganz gut.
Ja, ich hatte sowohl die Follower als auch in der Reichweite gewachsen. Ich glaube den Zahlen ja von Social-Media-Plattformen immer nur so bedingt. Aber tatsächlich auch für die Kundenakquise funktioniert das tatsächlich. Ich habe morgen einen Call mit einem Kunden, der darüber kam oder potenziellen Kunden, weil ich auf LinkedIn meine Meinung zu einem Thema abgegeben habe und damit hat sich schon die Stunde Arbeit natürlich gelohnt.
Hast du Apps auf dem Smartphone, die sonst vielleicht eher wenige haben, so, weißt du, so um gar nichts zu verpassen oder früh dran zu sein? Social Media Apps meine ich jetzt?
Tatsächlich nicht. Ich bin totaler Mainstreamer, Instagram, TikTok viel und tatsächlich X, also ehemals Twitter, ist bei mir in der Nutzung in den letzten Monaten super gewachsen. Ich finde Elon Musk schwer erträglich und das Spektrum der Menschen auf Twitter teilweise auch. Muss aber sagen, dass es von der Kuration des Feeds deutlich besser geworden ist. Also ich entdecke da einfach extrem viel. Zum Beispiel vom neuen Mr. Beast Video, was einer der größten YouTuber der Welt oder der größte YouTuber der Welt, was am Samstag veröffentlicht wurde. Das hat mir Twitter kuratiert, davon habe ich, obwohl ich Mr. Beast bei Twitter nicht folge, das habe ich da mitbekommen, während mir, obwohl ich ihm bei Instagram wiederum folge, der Insta-Feed hat mir das nicht reingespielt und das war ein sensationelles Video von ihm.
Über Mr. Beast, glaube ich, müssen wir auf jeden Fall auch noch sprechen oder zumindest über Typen wie Mr. Beast, die jetzt rauskommen. Erstmal noch so ein bisschen zurück, du sagst, ihr entwickelt Content für die Streaming-Generation. Wer oder was ist denn diese Streaming-Generation?
Ja, für uns ist das die Definitionsfrage in die Richtung, wer ist vorrangig digital unterwegs und guckt den Content, den er oder sie möchte, dann wann er oder sie möchte. Also diese zeitunabhängige Nutzung von Inhalten und damit Inhalt, der genau mich jetzt interessiert, das macht das mit den Leuten. Unter anderem hat sich der Anspruch an Inhalte total erhöht. Also wir müssen einen viel höheren Production Value in der Tiefe des Inhalts anliefern. Das müssen nicht immer fancy, krasse Bilder sein, aber die Tiefe des Inhaltes muss extrem gut sein, um diese Generation, die mit dieser unendlichen Masse an Content sozialisiert ist, zufriedenzustellen und überhaupt zu erreichen. Und das ist der zweite Punkt, der wichtig ist. Wie machen wir überhaupt den Leuten da draußen klar, dass es neuen Content von uns gibt, beziehungsweise für die Sender oder Plattformen, für die wir produzieren. Früher ist man durch die Fernsehzeitung draufgestoßen, dann durch Seppen, durchs Fernsehen. Und jetzt muss irgendwie uns erreichen, was es Neues bei Prime gibt, bei Netflix, bei Disney Plus, bei Wow, bei Paramount Plus, bei RTL, bei RTL Plus und so weiter und so fort. Und das ist eine riesen Herausforderung. Wir wohnen beide in Hamburg oder zumindest hast du meistens in Hamburg gewohnt in den letzten Jahren und Zeit dort verbracht. An ganz vielen U-Bahn-Stationen siehst du Plakate von Streaming-Diensten, weil das eine wahnsinnige Herausforderung ist, neuen Content überhaupt zu kommunizieren. Und das versuchen wir in unserer Konzeption, Kreation und auch Erstellung des Contents mitzudenken, sodass eigentlich immer auch Inhalte entstehen, die die Leute auf den Plattformen erreichen, wo sie eh sind. Und das sind tendenziell erstmal Social-Media-Plattformen.
Lässt sich diese Streaming-Generation eigentlich noch wirklich altersmäßig abgrenzen? Also klar, natürlich werden jetzt vielleicht über 80-Jährige ihr Verhalten nicht mehr unbedingt ändern, wobei ich da auch ein Fragezeichen dran machen würde. Aber man hat ja so ein bisschen in letzter Zeit das Gefühl, Streaming ist alles, die Leute haben kein Fernsehen mehr, es ist nur noch mobil oder es ist nur noch auf dem Laptop und es ist nur noch on demand. Stimmt das eigentlich so oder geben das die Zahlen immer noch nicht ganz so her? Weil du sagst ja auch zum Beispiel, ihr macht super erfolgreiches Format immer noch fürs lineare Fernsehen. Oder ist es nur, weil es halt sozusagen, klar wird das irgendwann übernommen, aber ist es denn zahlenmäßig schon so, dass es absolut überwiegt oder ist das Lineare immer noch auch ein total relevanter Markt?
Das Lineare ist ein total relevanter Markt bei allem, was über 45, 50 plus ist. Also wir haben einfach ein Riesenangebot für Menschen in einer Altersklasse, die über 50 plus ist im Fernsehen, im linearen Fernsehenbereich. Dagegen ist das Angebot für Menschen um die 20 im Fernsehen fast gar nicht mehr vorhanden. Die mussten sich Plattformen suchen, wo Content für sie da ist. Und es waren die Social-Media-Plattformen. Deswegen ist Funk ein Angebot von ARD und ZDF, was ausschließlich erstmal auf Social, auf Drittplattformen stattfindet, weil man gemerkt hat, man hat jahrelang den nichts im Bewegtbildbereich angeboten, also gucken die es da. Und dann haben wir diesen riesen Chunk 30 bis 50. Und das ist die Zielgruppe, um die sich alle prügeln im Streaming, weil die zum einen Geld verdienen und zum anderen fast schon Digital Natives, aber zumindest immer öfter Digital First sind. Da gibt es immer noch Menschen, die natürlich im linearen Fernsehen eine Joko und Klaas Show bei ProSieben gucken. Das ist immer noch, wird immer noch Geld verdient und ist relevant. Aber wir haben es zum ersten Mal jetzt in den USA, dass die Nutzung des linearen Fernsehens auf unter 50% gesunken ist von der Tagesnutzung. Und das braucht immer viel länger, als man das annimmt. Also es ist ja nie so, also Netflix gibt es jetzt seit 20 Jahren und seit vielen Jahren machen die erfolgreich Streaming und denkt so, ja, das ist der geile neue heiße Scheiß und das wird jetzt sofort sich überall durchsetzen. Das dauert aber, ehe sich Verhaltensweisen ändern. Dann musste erstmal jeder einen neuen Fernseher bekommen, wo vielleicht auch Netflix vorinstalliert ist. Dann musste vielleicht die Telekom mal ein gutes Angebot machen, um RTL Plus zu promoten und man ist da reingekommen und so wachsen sukzessive jetzt auch die älteren Zielgruppen da rein. Das ist für mich immer eine, nicht eine Altersfrage, sondern kann ich Zielgruppen und eine bestimmte Thematik besonders gut erreichen auf digitalen Plattformen und suchen die Leute danach oder sind sie offen dafür, wenn sie es entdecken? So. Und es ist am Anfang immer alles komplementär. Das Radio hat auch sehr lange sehr gut funktioniert, neben den Streaming-Diensten im Audio, die sind ja schon viel länger in der Breite vorhanden. Und jetzt merken wir in jungen Zielgruppen, jetzt so seit 2 Jahren, dass die wirklich Probleme haben, auch nur die Zahlen zu halten. Die großen jungen Sender in Deutschland haben echte Probleme, da ranzukommen. Das werden wir im Fernsehen mit einer Dynamik in den nächsten Jahren auch stark erleben. Wir sehen es jetzt beim Disney-Konzern, der einfach Riesenprobleme hat und in Frage stellt, ob überhaupt ein lineares Fernsehprogramm zum eigenen Portfolio an Firmen überhaupt noch dazu zählen sollte.
Mhm. Jetzt sind wir aber auch in der Ära der totalen Gleichzeitigkeiten. Ne? Einerseits dominieren die Kurzvideos, ne? Man hat das Gefühl, so Reels und TikTok haben total den Markt übernommen, zumindest in der jungen Generation. Andererseits gibt es aber auch YouTube und Twitch, wo die Streams ja nicht nur gefühlt, sondern auch nachweislich immer länger werden. Und einerseits gibt es dann so, es gibt natürlich mega viel so ultra-low-level-Content, authentischen User-Generated-Content. TikTok zeichnet sich ja geradezu dadurch aus, dass es so authentischer User-Generated-Content ist. Und andererseits gibt es unglaublichen Production-Value auf Streaming-Kanälen. Wir haben gerade schon Mr. Beast angesprochen, der wirklich ja Millionen in jedes einzelne Video steckt. Wie sortiert man das? Also man muss ja schauen, was wird wichtig, was bleibt, was kommt und vor allem, was gilt da fürs Konzipieren? Wenn du ein Format andenkst oder ihr ein Format andenkst, denkt ihr dann erstmal nur in Inhalt oder sagt ihr, das funktioniert nur auf diesem Kanal, das ist ein Format nur für diesen Kanal oder versucht ihr so kanalagnostisch zu denken und dann überall zu streuen?
Es gibt in unserer Konzeption immer einen Primärkanal und der setzt sich zusammen aus, wen wollen wir mit welchem Ziel erreichen. Und dann läuft bei uns ein Team los, was in die Daten schaut und versucht herauszufinden, wo ist diese Zielgruppe, die dieses Thema interessiert. Und dann recherchieren wir, wo sollte der Hauptcontent stattfinden und wo können wir die Leute auch noch erreichen, um sie dann auf diesen Hauptcontent zu führen oder welche Ableitungen funktionieren, sodass es dann vielleicht so eine Primärplattform gibt und noch zwei Sekundärplattformen, ganz unterschiedlich, auch nach Budget natürlich, was man überhaupt alles sich leisten kann zu bespielen. Und danach richtet man dann den Inhalt aus. Insofern ist es viel strategischer, würde ich sagen, in der Anfangsentwicklung, in der Basisarbeit, als es vielleicht früher war, wenn es darum ging, man hat einen Sender und einen Sendeplatz, womit sich ganz stark ein Budget verbunden hat. Ist es jetzt schon sehr analytisch geworden und das Team, was den Inhalt entwickelt, wartet erstmal darauf, dass die Strategie fertig recherchiert hat, wo dieser Inhalt am besten wie aufbereitet stattfinden sollte.
Das sagt auch einiges über das quasi Formatieren und Zuschneiden von Formaten, weil ich glaube, der Satz, guter Content setzt sich immer durch, da würde ich echt ein Fragezeichen dran machen, weil es gibt so viel guten Content im Netz und so viel guten Content, der es auch verdient hätte, gesehen zu werden, der aber dann so ein paar hundert, paar tausend Views hat oder so. Kannst du was darüber sagen, wie sich dieser Content durchsetzen könnte und was ihr tut, damit er sich möglichst durchsetzt, wenn ihr erstmal natürlich habt, so den Grundstück habt von, ihr seid überzeugt von den Inhalten.
Was man nie ausklammern darf, ist das Element Glück, ne? Also es gehört einfach immer auch mal dazu, dass man zum richtigen Zeitpunkt eine Nuance gesetzt hat und vielleicht nicht so viel Konkurrenz da war und so weiter. Aber das ausgeklammert. Die Herausforderung ist, dass man in erster Linie, wenn man den Content erstellt, an den Algorithmus denken muss, für den er gemacht ist, wenn es für die Social-Plattform ist. Der kann weder inhaltlich richtigen Content erkennen, der Algorithmus, noch guten Content, wie wir ihn vielleicht als Macher definieren würden, sondern er sucht Content nur danach aus, dass die Leute auf der Plattform bleiben und zufrieden sind. Das ist die einzige Messlatte. Deswegen sehen wir gerade überall so sehr viele Tutorials und Hinweise und LinkedIn-Posts. Wie mache ich einen richtigen TikTok-Post? Und diese Hook ist wichtig und die ersten 0,x Sekunden sind wichtig, weil ich überhaupt nicht für den Zuschauer das Content-Element mache, sondern ich mache es für den Algorithmus, so die den Zuschauer ja dahin trainiert, sich so zu verhalten, wie wir uns am Ende bei TikTok verhalten. Wir springen ja irgendwann darauf an. Da kommt so eine Komponente mit rein und eine Frage, die dabei immer wichtiger ist. Selbst wenn das eine gute Idee ist und selbst wenn wir tolle Protagonisten haben und selbst wenn wir an das Format glauben, haben wir überhaupt Möglichkeiten, Leute darauf aufmerksam zu machen? Wie ist das Teaser-Foto in der Mediathek? Was steht da drauf? Ist eine Riesenfrage, die ich dann oftmals auch vielleicht ein bisschen provokant als Team stelle und sage, was klebt denn da vorne? Was ist denn das Plakat, damit ich es wegreiße und dahinter gucke und draufklicke? Und was ist denn das, weswegen ich die nächste Folge auch gucke, obwohl mir in dem Moment, wo ich digital unterwegs bin, ja wieder nach einem Ende einer Folge das gesamte Portfolio zur Verfügung steht. Das ist bei Fiktion fast ein bisschen einfacher. Wenn ich gute Fiktion mache, muss ich auch erst hinkommen, dass ich gute Fiktion mache. Aber der Cliffhanger ist ein gelernteres Element, als dass ich eine Sendereihe mache, die nach 45 Minuten, 40 Minuten in der Mediathek endet. Und dann muss ich die Leute davon überzeugen, jetzt die nächste Folge anzuklicken. Da kommen dann noch so Usability-Sachen rein. In der ARD-Mediathek gibt es zum Beispiel kein Autoplay. Bei Netflix fängt die nächste Folge automatisch nach ein paar Sekunden an. Das habe ich aktuell in der Mediathek nicht. All diese Sachen muss ich bedenken und ganz also eine Erlebnisebene in Dokus und Reportagen ist extrem wichtig. Ich glaube, das ist ein Element, um mal bei diesem Genre zu bleiben, weshalb Steuerung F so erfolgreich ist. Dass man die ganze Zeit in eine Erlebnisebene steckt, sogar wenn nichts, vermeintlich nichts passiert und diese Reporterinnen und Reporter nur recherchieren. Und diese Erlebnisebene ist sehr, sehr nochmal viel wichtiger geworden auf den Digitalplattformen. Und das, wo ich dabei sein kann, auch extrem wichtig. Eines der erfolgreichsten Formate, Feuer und Flamme in der ARD-Mediathek, wo tatsächlich Feuerwehren begleitet werden. Super erfolgreich, weil ich extrem nah dran bin und nicht nur irgendwie in der Retrospektive von Fällen höre, sondern ich bin dabei, während es passiert. Und es reicht nicht nur, einen reichweitenstarken Kopf darauf zu hauen, was mal eine Zeit lang ausprobiert wurde. Man hat sich einen wahnsinnig riesigen Influencer geholt, dem versucht, ein Format aufs Leib zu schneidern und versucht ihn davon, also den Creator, die Creatorin davon zu überzeugen, das auf seiner Plattform zu promoten. Das funktioniert immer nur so weit, wie ich wirklich etwas dem Zuschauer und der Zuschauerin anbiete, was sie wirklich gucken wollen, wo sie so fast Angst haben, etwas zu verpassen und hohes Interesse haben. Ansonsten ist das gar kein Garant, dass es das funktioniert. Was zum Beispiel bisher kaum funktioniert, ist Talk. Mhm. Talk in den Mediatheken-Plattformen kommt oftmals nicht gegen Podcasts allein schon an. Es gibt keine Bildebene, die irgendwie spannend ist. Und derzeit ist Talk im Digitalen auf Plattformen, Streaming-Plattformen einfach bei Netflix und Prime und so weiter gar nicht erst präsent. Die probieren das gar nicht erst aus. Und die ARD-Mediathek hat da Probleme. Während ein Tatort oder ein GZSZ bei RTL sensationell funktioniert. Also es gibt gar nicht so dieses, das Alte funktioniert auf den neuen Plattformen nicht. Das stimmt nicht. Es ist wirklich eine Formatierungssache, die hier, die man genau analysieren muss und zum Glück mittlerweile auch nach einigen Jahren vieler Plattformen sehr viel lernen kann von dem, was da ist und was in den letzten Jahren funktioniert hat.
Was würdest du sagen zu etablierten Sehgewohnheiten? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eine Gen Z hauptsächlich mobil guckt oder sehr viel vertical guckt, heißt das dann das Aus für Netflix in den nächsten 10 Jahren oder wie würdest du das bewerten?
Nee, das ist ja ganz witzig, dass die amerikanischen Plattformen da sehr radikal beim Ausprobieren sind. Netflix hat einfach Spiele auch erstellt, als sie gemerkt haben, okay, Bildschirmzeit ist auch Spielzeit, also werden jetzt auch Spiele angeboten. Und sie haben ja sogar eine Hochkantsektion schon in ihrer App. Also du kannst dann auf die, ich glaube, weiß gar nicht, wie diese Rubrik heißt, lachen oder so. Und dann gibt's Snippets in Hochkant angeboten aus den Comedy-Formaten von Netflix. Und ich versuche dann in die Langformate einzutauchen. Ich glaube, es ist total nutzungssituationabhängig. Die allergrößte Nutzung Mobilgerät ist einfach, ich bin unterwegs, ich habe gar nicht so Lust, mich tiefergehend mit irgendwas zu beschäftigen, wenn es um Content geht, und da schaue ich die Snippets. Wenn ich Zeit habe und in der Late-Back-Situation bin und nicht auf den Bus gerade warte, also vermeintlich auf den Bus warte oder dass ich irgendwas anderes gleich machen muss und nicht diesen begrenzten Zeitraum habe, dann gucken auch junge Menschen Langformate immer noch. Das YouTube funktioniert immer noch super. Es sind die Zahlen auf den klassischen 16:9 Videos sind jetzt ein bisschen eingeknickt und man versucht wieder rauszufinden, wie gewinnt man seine Community zurück. Das hat aber auch was damit zu tun, dass nochmal das Angebot insgesamt gestiegen ist. Also zum einen gibt es auf YouTube mehr Angebot durch die Shorts, zum anderen gibt es allgemein mehr Angebot auf YouTube, auch in deutlich besserer Qualität nochmal, als es vielleicht vor 5, 6, 7, 8 Jahren war. Und es gibt TikTok dazu, das heißt, ich kämpfe eh um mehr Leute, aber trotzdem gucken immer noch hunderte Millionen Menschen Mr. Beast Videos und Lieber Matt hat das immer noch erfolgreich und Steuerung F ist immer noch erfolgreich und deswegen oder Doku-Kanäle, also so viele Doku-Kanäle, wie es auch bei YouTube gibt, ist immer noch erfolgreich und ich glaube auch, dass eine junge Generation auch Breitbild und Langformate schauen wird, aber der Anspruch ist noch mal höher. Es gibt einen Grund, warum Netflix auch Fiktion in 1,25-facher oder 1,5-facher Geschwindigkeit anbietet. Selbst ich gucke mittlerweile Serien teilweise in 1,25-facher Geschwindigkeit, weil auch meine Aufmerksamkeitsspanne deutlich gesunken ist. Also ich möchte einfach Lücken nicht haben. Ich möchte, dass eine Story schneller vorangeht und eine Langsamkeit daraus ist. Diese permanente Optimierung des Contents auf die Nutzungswünsche, die gibt's schon immer und am Ende kommt immer nur noch eine Plattform dazu und ein bisschen Formatänderung. Aber grundsätzlich an den Inhalten, wenn man ganz genau ist, hat sich relativ wenig verändert. Es funktioniert immer noch Entertainment oder Information. Mhm. So, und manchmal probiert man Infotainment aus. Aber es gibt fast gar keine neue Erfindung von Content in den letzten 30 Jahren. Das ist Plattform und Zuschnitt, aber Gesichter machen Dinge. So.
Jetzt haben wir schon zum dritten Mal Mr. Beast erwähnt und ich glaube, wir müssen mal ein bisschen dieses Phänomen kurz erklären. Mr. Beasts bislang erfolgreichstes Video ist, glaube ich, das Squid Game Video, wo er eigentlich eine riesige Game Show quasi aus dieser Netflix-Serie gemacht hat. Und ich versuche immer zu vergleichen, wie hätte denn, sagen wir mal, ProSieben das gemacht? Ich finde, da kann man so viel lernen für Content-Produktion, die sozusagen Kanal zugeschnitten ist. Kannst du ein bisschen was über das Phänomen Mr. Beast sagen und was der anders macht als zum Beispiel ein klassischer Fernsehmacher?
Das ist, also ich finde, du machst den richtigen Vergleich. ProSieben macht da draußen eine 3-Stunden-Show, weil es anders gar nicht machbar wäre. Und Mr. Beast macht eine 3-Stunden-Show in 20 Minuten, weil die Plattform so genutzt wird. Und er hat in einem Interview, oder man findet relativ viele Interviews von ihm, wo er auch sagt, okay, erstens, die ersten Videos werden eh nicht erfolgreich werden, insofern lang fangen erstmal an. Und zweitens, ich habe mittlerweile so viel Wissen über YouTube, dass ich dir innerhalb von einem Monat einen Kanal aufbauen kann, der 10 Millionen Views macht, weil er einfach so viel weiß. Und guck dir 100 Mr. Beast Videos an und analysiere dir genau, was ist verdichtet, wie werden die Spiele erzählt. Du hast zum Beispiel, wenn er ein Video hat mit fünf Challenges, er hat das gerade, Every Country on Earth, falls vor $250.000, also es gibt eine 250.000 zu gewinnen und aus jedem Land dieser Welt kommt ein Contest und es gibt 5 Challenges, wo die Leute rausfliegen und am Ende, der übrig geblieben ist, gewinnt 250.000. Jedes Spiel ist in der Produktion nach außen so aufgebaut, dass ich ungefähr 2 Minuten sehe, wie das Spiel funktioniert und dann rast es innerhalb von 30 Sekunden zum Ende hin. Während wir bei den ProSieben-Shows das komplette Spiel in seiner kompletten epischen Länge sehen würden, Nutzungssituation, ich liege auf der Couch, bin zurückgelehnt und ich gucke Stefan Raab dazu, wie er versucht, in 20 Minuten irgendeinen Nupsi in den anderen Dingens reinzuschmeißen, bevor der Gegner es schafft. So, da, bei Mr. Beast ist das die komplette Show, die 20 Minuten. Das ist übrigens ein total einfacher Hack, den jeder nachmachen kann. Guck dir einfach sehr viele erfolgreiche Videos an und versucht, die Muster darin zu erkennen. Fast auf solch erfolgreichen Kanälen ist nichts, gar nichts, weder das Teaserfoto, noch die Headline, noch der Aufbau, noch der Cut, noch der Soundeffekt, noch die Schrift. Nichts ist dem Zufall überlassen. Das ist perfekt optimiert, dass du eben, und er hat es vor, wir zeichnen heute auf, 21. August, am Samstag hat er es, also ein bisschen mehr als 24 Stunden, hat er es hochgeladen und hat über 70 Millionen Views. Und natürlich, er bringt auch schon 170 Millionen Abonnenten mit. Aber allein das ist schon eine starke Konvertierung von so und so vielen Millionen Abonnenten zu den Views auch. Und er hat an sich nichts Neues erfunden. Also Gameshows, Preisgewinne, Kandidaten, große Aktionen, große Settings, nichts, was, das meinte ich vorhin, ne? Es gibt nicht die Neuerfindung des Contents, es gibt die bessere Aufbereitung für eine Plattform. Und das hat er in dem Fall jetzt optimiert, so wie ich finde, dass Steuerung F im Bereich Reportagen das perfekt optimiert hat, dass es bei YouTube super funktioniert.
Und ich finde auch, die Monetarisierung ist mal ein Gedankenwert bei Mr. Beast, weil er Sachen macht, die sehr nah in den Content eingewoben sind, die teilweise Teil des Spiels sind und die auch sozusagen im Storytelling so gemacht sind, dass du trotzdem dranbleiben musst. Und das, obwohl es ein Werbeblock ist, sozusagen hast du immer die tickende Uhr eines Spiels hinten dran, die läuft, sodass du eine maximale Aufmerksamkeit auch für den Werbekontent hast.
Und auch da einfach optimiert auf die Nutzungssehweise, wenn ich dann Werbebreak mache, wir kennen das alle, wenn im YouTube-Video ein Werbebreak kommt, sind wir alle genervt. So, also ist die Ableitung, wie schaffe ich es, dass die Leute nicht genervt sind, aber trotzdem meine Werbung platziert bekommen, ich binde sie in die Aktion ein. Das Fernsehen macht das auch schon seit zig Jahren, ne? Die Dauerwerbesendung, wo Sponsoren auch eingebunden werden. Aber da muss man wirklich sagen, und das muss man durchziehen über viele Jahre, das ist so ein Nebenbeipunkt, es gibt wenige, die einfach 2-3 Jahre durchhalten. Und das musst du, um da durchzukommen. Also die Ausnahme ist ja, du startest und bist nach einem Jahr super erfolgreich. Das ist so, als ob du versuchst, Elon Musk zu werden. Das gibt's halt einmal unter 8 Milliarden Menschen. So, das funktioniert nicht. Oder ist ein Glücksspiel. Aber zu sagen, okay, ich mache das, woran ich glaube und optimiere es immer mehr und weiß aber, ich muss es 2-3 Jahre machen, ist für viele eine fast nicht leistbare Herausforderung. So, allein auch, um finanziell zu überleben.
Jetzt sag mal, was bedeutet das Ganze denn für Branded Content? Also nicht nur für die Werbung, sondern auch für Branded Content. Es gab ja mal so eine Zeit, wo man gesagt hat, so Branded ist jetzt das A und O. Brands haben so in Owned-Kanäle viel investiert. Mittlerweile bin ich mir da ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher, ob das so erfolgreich ist und ob das Brands an sich so gut können. Was glaubst du, ist denn deiner Ansicht nach, was sind denn so die Herausforderungen für Branded Content in dieser Ära?
Ja, ich glaube, dass der Prozess, sowohl prozessual die Plattformen zu bespielen, so dauerhaft, wie sie es brauchen, auf den bisherigen Plattformen nicht so einfach waren, die Content sehr contentgetrieben waren. Ich finde zum Beispiel, YouTube ist deutlich contentgetriebener als ein Instagram. Das heißt, auf YouTube komme ich viel mehr über den Inhalt als bei Instagram, wo ich sehr stark über die Optik und die Aufbereitung kam in der Vergangenheit. Das ändert sich jetzt auch ein bisschen durch Reels. Und wenn ich einen YouTube-Channel bespielen wollte, dann musste ich eben mir ein Jahr Zeit nehmen und jede Woche eigentlich 15 Minuten guten Content machen, der für die Plattform optimiert war. Ganz viele Unternehmen, die das Geld hätten, sind prozessual gar nicht in der Lage, jede Woche 15, 20 Minuten Content zu erstellen, weil es teilweise ganz stupide gesagt 8 Ebenen gibt, die ein Skript abnehmen müssen. An solchen Sachen scheitert es und du brauchst ein relativ hohes Budget, um überhaupt da reinzugehen. Ich finde, und meine Wahrnehmung ist, dass es den Plattformen jetzt einfacher fällt, zum Beispiel auf TikTok einen Kanal zu starten. Wir sehen das bei der Deutschen Bahn oder bei ProSieben, die scheinbar eine Riesenfreiheit genießen, die Leute, die das machen und sehr unterhaltsam daherkommen können. Das hätte man sich vor ein paar Jahren noch nicht getraut. Was, glaube ich, könnte sich geändert haben in der Zwischenzeit? Zum einen ist eine Generation jetzt sitzt auf den Budgets, die aus einer Alterskohorte kommt, die schon digital sozialisiert sind, die nicht mehr darauf warten müssen, wie es noch vor 10 Jahren waren, dass der Sohn plötzlich sich Instagram installiert und dann kommt der Chef ins Büro und sagt so, übrigens, mein Sohn nutzt jetzt immer dieses Instagram-Ding, das müssen wir jetzt auch mal machen. Ich glaube, da sind jetzt die Leute, die es auch persönlich nutzen und verstehen, okay, wir müssen die Plattform so bespielen, wie es die Plattform vorgesehen hat und der Algorithmus braucht. Und der Aufwand, ein TikTok zu erstellen, ist viel geringer als ein YouTube-Video. Insofern sehe ich unter dem Unterhaltungsgesichtspunkt auf TikTok doch jetzt bisher mit das Mutigste, das Wildeste, das Unterhaltsamste, was Marken bisher sich auf Strecke getraut haben. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass sich Marken strategisch dazu entscheiden, an YouTube anders heranzugehen und zwar zu sagen, okay, wir haben 5, 6, 7, 8 Kernzielgruppen und für die bauen wir jeweils einen eigenen YouTube-Channel auf. Das ist das andere Problem, vor dem Brands oft stehen, gerade große, starke Marken, dass sie eigentlich einen ganz kleinen gemeinsamen Nenner brauchen, weil sie so viele Leute ansprechen wollen und dadurch wenig Ecken, wenig Kanten haben dürfen. Und dann weiß der Algorithmus nicht, an wen er den Content ausspielen soll. Also wenn ich einen Content mache, der von jedem stammen könnte und keine Kante hat und nicht ein bisschen Reibung erzeugt und nicht so ist, wie eigentlich für YouTube produziert werden muss, dann hat der Algorithmus keine Chance. Man probiert es 3 Monate aus, dann erreicht man die Zahlen nicht und stellt das Budget wieder ein. Wenn ich aber sage, okay, wir haben 5, 6 Zielgruppen, die ticken alle anders, die haben alle eine andere Ansprache, da kommen ein paar andere Gesichter dahin und ich mache das Kanal oder Plattform optimiert, dann hätten Brands schon eine bessere Chance gehabt. Wir haben das eine Zeit lang gesehen, BuzzFeed war mal wahnsinnig diversifiziert, was die Kanäle anging. Also die haben eigentlich mit Tasty haben sie Food gemacht, dann hatten sie noch ein paar andere Tasty-Ableger sogar, dann hatten sie wahnsinnig viele BuzzFeed-Ableger, das ist alles in die Hose gegangen, finanziell, weil es nicht monetarisiert hat, aufgrund ihres Geschäftsmodells rein über Werbung zu finanzieren. Aber da war fast jedes Video erfolgreich, weil dem Algorithmus klar war, für welche Zielgruppe das Video produziert wurde. Ich mache dir ein Beispiel, wir haben in meiner alten Agentur damals für Amazon Music die Social-Kanäle aufgebaut. Das Erste, was ich gesagt hatte, ist, wir können keinen Amazon Music-Branded-Kanal nur machen, weil wenn ich heute Helene Fischer Posting mache über Helene Fischer zur neuen Platte, die super mega relevant ist in Deutschland und übermorgen zu Linkin Park, dann weiß der Algorithmus nicht, wen er erreichen soll und im Zweifel blocken mich viel mehr Leute. Das funktioniert nicht. Also haben wir verschiedene Kanäle gemacht und am Ende der erfolgreichste ist der Hip-Hop-Kanal auf Level geworden. Den haben wir nicht selber gemacht. Das will ich mir jetzt gar nicht anziehen, den Schuh. Aber wir haben von Anfang an gesagt, so, wenn du die Social-Plattform bespielen willst, gerade in diesem popkulturellen Bereich, musst du die Kanäle nach Zielgruppen clustern. Und das ist etwas, was bei YouTube wahnsinnig viel Geld kostet und bei TikTok in dem Moment nicht so relevant ist, weil TikTok extrem unterhaltend getrieben ist und mehr vom Content-Piece ausgeht und nicht so sehr vom Kanal. Also der Kanal spielt auch in der Bewertung des Content-Elements, wenn du es hochlädst, eine Rolle, aber nicht so eine krasse Rolle, wie es bei YouTube oder Instagram der Fall war, sondern TikTok schaut sich einen Inhalt an und überlegt dann, an wen spiele ich das aus und skaliert dann hoch bei denen der Content funktioniert. Damit scheint es den Marken leichter zu fallen, einen höheren Output zu haben, was schon mal wichtig ist, mutiger zu sein, was auch wichtiger ist, und plattformkonformer zu produzieren. Da wird mehr richtig gemacht, als es in der Vergangenheit bei YouTube der Fall war.
Wenn du jetzt ein Unternehmen hättest und da so ein richtiges anfassbares Produkt herstellen würdest, das die Leute kaufen sollen, wo würdest du denn jetzt gerade so in der jetzigen Situation deine Kohle rein investieren, marketingtechnisch?
Ich wär gerade komplett konträr und würde die unglaublich billigen und günstigen Preise in den klassischen Medien mitnutzen, weil die werden ja immer noch genutzt. Es ist weder das Radio ausgebucht, es ist weder das Fernsehen ausgebucht, es ist weder die U-Bahn ausgebucht und so weiter und so fort. Also da würde ich wirklich mir die Preise einholen. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mal ein Testprodukt irgendwie launche. Und an einer stark frequentierten U-Bahn, wo zurzeit alle, also ganz viele Plakatplätze frei sind und wenig Geld kosten, tatsächlich gerne mal ausprobieren. Wenn ich es digital positionieren wollen müsste, weil ich auf dem Digitalbudget sitzen würde, würde ich ein hartes, also wir fahren immer harte Testings über mehrere Plattformen, mehrere Kanäle hin weg. Ich würde weiterhin Influencer-Marketing tatsächlich sehr stark ausprobieren. Ich würde aber vor allem TikTok, ich würde Insta-Reels, ich würde YouTube-Shorts in hoher Skalierung ausprobieren und dann da reingehen, wo es gut funktioniert. Und ich würde niemals Search unterschätzen, ich würde YouTube-Search nicht unterschätzen. Und der letzte Punkt, das für die großen Marken, würde ich ganz klar sagen, ich würde jetzt zu Freevee gehen, Prime-Video-Anbieter, ich würde zu RTL Plus gehen, ich würde zu Netflix gehen, ich würde zu Disney gehen, die im November ihren Ad-Supported-Tier starten und fragen, okay, was könnt ihr mir für ein Angebot machen, ich will bei euch testen. Und ich glaube, da hat man gerade die Chance, über gute Angebote in Testszenarien reinzukommen und zu sagen, okay, vielleicht buche ich nächstes Jahr das dreifache, vierfache, fünffache Volumen, aber ich will es einmal verstehen, wie eure Plattform funktioniert, was können wir machen, was kann ich ausspielen. Ich glaube, die Ad-Supported-Streaming-Dienste werden da sehr, sehr stark den Markt durchrütteln und das würde ich in jedem Fall jetzt ausprobieren.
Du hast es gerade schon angesprochen, lass einmal ein bisschen über das Auf und Ab und Kommen und Gehen der großen Streaming-Plattformen reden. Weil, also mir geht's so, ich glaube, dir geht's ähnlich, Netflix ist ziemlich langweilig geworden, finde ich. Also ich habe in den letzten 2 Jahren kaum noch was auf Netflix geguckt, was mich wirklich wahnsinnig begeistert hätte. Gleichzeitig hast du gerade gesagt, es gibt immer mehr werbefinanzierte Services dieser Streaming-Angebote. Kannst du mal so ein bisschen Eindruck geben, wo es gerade hingeht, wie die sich verändern?
Es ist halt nicht mehr, ein Streamingdienst ist kein neuer heißer Scheiß mehr. Das gehört jetzt zum Media-Setup der Welt dazu, wie es vor 20 Jahren das Fernsehen war. Insofern, das macht erstmal etwas, weil ich nicht mehr diesen Effekt habe, dass nur weil ein Produkt auf einer Streaming-Plattform stattfindet, es automatisch gut sein muss. Ich habe jetzt gelernt, wie du auch sagst, es gibt auch viel Durchschnittliches dort. Ich glaube tatsächlich, dass die Werbefinanzierung auf ganz vielen Ebenen die Medienlandschaft durchschütteln wird. Netflix hat bei den letzten Quartalszahlen festgestellt oder auch schon bei den vorletzten, dass sie mit einem Nutzer, der ein werbefinanziertes Abo hat, mehr Geld umsetzen als bei Nutzern, die in den normalen Abo-Plänen stecken. Das hat zur Folge, dass Disney das jetzt auch macht, dass sie die normalen Abo-Pläne ohne Werbung teurer machen, um mehr Leute in die günstigeren Abos reinzuziehen, weil sie an denen mehr verdienen. Und der sekundäre Effekt wird sein, dass endlich die Zielgruppen, die letzten Jahre verschlossen waren, ich konnte einfach eine Person, die viel Netflix geguckt hat, die ja eigentlich für die Werbelandschaft eine hochrelevante Zielgruppe ist, weil sie Geld ausgibt und sehr qualitativ hochwertigen Content guckt, konnte ich gar nicht erreichen. Und jetzt kann ein Unilever, ein Procter & Gamble, ein Coca-Cola sagen, okay, bevor ich jetzt in jedem Land zu einzelnen Vermarktern gehen muss und mein Geld verteilen muss, spreche ich einmal global mit Netflix und sage, ich möchte Coca-Cola-Werbung übers nächste Jahr an den und den Punkten mit der und der Message an die Zielgruppen rausbringen. Das hat glaube ich, massive Auswirkungen für die Werbeeinnahmen des Privatfernsehens. Ich glaube, das werden wir die nächsten Monate, Quartale ja ganz schnell spüren, dass die Vermarktung des Inventars eines Streamingdienstes eine unheimliche Verschiebung auf dem Werbemarkt bedeuten wird. Bei der inhaltlichen Ausrichtung sehe ich das Thema Sport als einen der spannendsten Bereiche. Ich bin gespannt, was mit ESPN passiert. Ich bin gespannt, was mit DAZN passiert. Ich bin gespannt, wie sich Discovery, zu denen ja Eurosport gehört, verhalten wird. Ich bin gespannt, welche Erfahrung RTL mit der NFL machen wird. Alle, die Sport anbieten, hatten mal eine Phase oder haben eine Phase, wo sie gelernt haben, mit Sport konvertieren wir richtig zu Subscribern. Und schon macht Apple einen 10-Jahres-Deal mit der amerikanischen Fußballliga. Das wird die Branche unheimlich genau beobachten. Anderer Trend, den wir sehen werden in den nächsten Monaten, wir werden europäische Produktion gestärkt sehen. Je länger der Streik der Schauspielerinnen und Schauspieler in den USA stattfindet, denn die internationalen Streaming-Plattformen brauchen Content, um die Leute in der Plattform zu halten und neuen Content zu bewerben. In den Staaten kann ich gerade nicht produzieren, also wird es Co-Produktion geben. Wir werden, glaube ich, nochmal einen neuen Schub an Format-Experimenten sehen. Ich finde Takeshis Castle, dass das Prime wiederbelebt hat, super spannend. Too Hot to Handle, der Erfolg, was wird was machen, dass Reality nochmal gestärkt werden wird. Ich bin gespannt, wann es Learnings aus dem Erfolg von LOL, von Prime auf anderen Plattformen zu sehen geben wird. Ich glaube, in der Non-Fiktion werden wir im Streaming einen riesen Experimente-Schub sehen, was die Fiktion angeht. Bin ich gespannt, wie schnell und wie stark die Streaming-Plattformen KI integrieren werden, um die Produktion von fiktionalem Content effizienter, günstiger und noch skalierbarer zu machen. Das sind die Verschiebungen, die ich da sehe.
Du hast gerade schon KI angesprochen. Ich habe auch gesehen, dass du auf LinkedIn jetzt verstärkt, zumindest vermute ich das, Midjourney-generierte oder zumindest KI-generierte Bilder benutzt. Erzähl mal so ein bisschen darüber. Erstens, wie gut funktioniert das für dich und wo setzt du KI eigentlich noch ein bei der Arbeit?
Also tatsächlich Teaserbilder damit zu bauen, macht super Spaß. Ist auch ein schöner kreativer Prozess und gemeinsam mit der KI zu kämpfen, ein gutes Bild dahin zu bekommen, das ist auch eine Herausforderung. Finde ich besser auch als Stockmaterial, weil es tatsächlich immer noch ein bisschen besonderer ist als jegliches Stock-Fotogebimse und ich mag einfach nicht, Fotos von mir zu nehmen. Ich glaube, dass wir KI so langsam von links nach rechts reinschleichen sehen werden. Ich glaube, im strategischen, datenanalytischen Bereich wird es schnell gehen, nackte Zahlen zu interpretieren, jetzt schon Excel reinzuhauen, Fragen zu stellen. Das funktioniert mit einem ChatGPT gut. Bild- und Tonoptimierung, gerade im Audiobereich, wir haben uns darüber unterhalten, sensationell, wie schnell es da vorangeht, synthetische Stimmen zu erstellen. Und da Audio immer weniger datenintensiv ist, wie Video, ist Audio immer schneller von allem, in Anführungsstrichen, betroffen oder sieht man die Ergebnisse schneller. Unterstützen bei Textgeneration, bei Recherche, als Denkkumpane setzen wir es auch ein. Gerade in so einem kreativen Prozess ist man ja doch oft alleine vor dem weißen Papier und versucht etwas niederzuschreiben. Und da kann KI helfen. Und wenn du so deine eigene Bias ein bisschen challengen möchtest, also du hast eine großartige Idee, tippst sie rein und dann fragst du, was ist an dieser Idee, was sind da noch Schwachstellen? Da ist tatsächlich jetzt in dem Fall ChatGPT super hilfreich. Hätte ich nicht vermutet, dass das ein Anwendungsfall ist. Insofern müssen wir immer mal schauen, wo sind eigentlich so Sachen, wo man einen Denkkumpan braucht oder wo man ein bisschen kreative Unterstützung braucht. Bilder für Konzepte, Bilder für Studio-Designs. Das funktioniert tatsächlich schon gut. Wir haben so ein, zwei Leute hier mittlerweile, die gute Prompts erstellen können. Das macht Spaß. Und wir sehen ja, glaube ich, so 5% von dem, was wir in 10 Jahren haben werden. Und da freue ich mich drauf. Ich habe auch null so Angst davor. Mir macht das nie so Sorgen, weil es bisher immer irgendwie technologisch alles besser wurde und wenn es ganz beschissen läuft, dann sehe ich egal. Also die Duma bei KI, das ist mir dann auch wurscht. Ich bin da total offen und glaube, dass wir einen sehr dynamischen, kreativen Prozess mit Unterstützung von KI sehen werden in den nächsten Jahren.
Okay, wenn du jetzt gerne noch ein paar Empfehlungen loswerden würdest an unsere Hörer, so Tipps zum Weiterhören, Sachen zum Lesen, Sachen zum Gucken, die dir irgendwie ans Herz gewachsen sind und von denen du glaubst, dass sie unsere Hörer auch unbedingt hören sollen oder sehen sollen. Was hättest du für Tipps gerade?
Ich finde einen Podcast großartig, der heißt On mit Kara Swisher. Die kommt so aus dem Tech-Kontext, eine tolle Interviewerin, macht großartige Interviews immer im gesellschaftlichen Tech-Kontext. Das ist einer meiner absoluten Lieblings-Podcasts geworden. Und ich glaube, dass die Welt, und das macht ja auch immer was mit Medien, mit Inhalten, dass sie sich stark verändert gerade. Also ich glaube, wir haben so eine Phase, wie wir damals in den 90ern, 80ern, 90ern erlebt haben, aber vielleicht in die andere Richtung. Es gibt einen Menschen, der heißt Ian Bremmer. Der ist von einem Think Tank. Der hat den Podcast G-Zero World gestartet mit einem sehr globalen Blick auf die Welt. Und hat auch so ein kleines Medienangebot gebaut, G-Zero World, unterliegt der These, dass es eben nicht mehr eine einzige Weltmacht, die USA, gibt, an der sich sehr viel in dieser westlichen Welt orientiert. Wir sehen das auch in der Popkultur, wir haben sehr viele asiatische Einflüsse, wir hatten eine riesige K-Pop-Welle. Ich glaube, die asiatische Medienwelt ist einer der größten Märkte, die wir haben. Sehr spannend. Und Ian Bremmer blickt auf diese sich verändernde Welt mit sehr klugen Partnern. GCO World kann ich sehr empfehlen. Und da hat man mit beiden Podcasts so eine Intersektion. Was verändert sich in den digitalen, in den Medien und eben auch politisch? Und wenn ich das gut im Blick habe, dann kann ich ganz gut abschätzen, was die nächsten Jahre uns beschäftigen wird.
Cool. Ich möchte noch eine Empfehlung ergänzen, nämlich wenn ihr mal hinter die Kulissen von diversen Creatoren hauptsächlich auf YouTube schauen wollt, da ist auch MrBeast zum Beispiel, spielt eine Riesenrolle, dann schaut euch mal den YouTube-Kanal von Colin und Samir an, der Colin und Samir Show, die diese ganzen Creator-Phänomene untersuchen und riesenlange Interviews mit denen machen und so ganz lange Behind-the-Scenes-Videos machen. Da erfährt man wahnsinnig viel darüber, wie moderne Creator ihre Kanäle so bespielen. Okay, Robert, vielen Dank für dieses Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dass du mitgemacht hast.
Vielen Dank dir.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Wie immer packen wir euch so die relevantesten Links zu diesem Gespräch in die Shownotes. Vergesst bitte nicht, dem Robert auf LinkedIn zu folgen, das lohnt sich immer. Tja, und wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, uns eine Bewertung hinterlasst. Und eins noch, wenn ihr auf Jobsuche seid und euch vorstellen könnt, bei Territory zu arbeiten oder jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er gut zu Territory passen würde, dann besucht doch bitte einmal die Seite karriere.territory.de. Das ist, wie der Name schon sagt, unsere Karriere-Seite. Und da findet ihr alles rund um das Arbeiten bei Territory, aktuelle Stellenausschreibungen und so weiter. Und da freuen wir uns natürlich über einen Besuch. Und außerdem freue ich mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder reinschaut, wenn wir wiederkommen mit One-on-One und dem nächsten spannenden Thema aus der Agentur- und Medienwelt. Bis dahin macht's gut und tschüss.